Evangelium und Predigttext ist heute aus Lukas 16, sind die Verse 19 bis 31. Das ist die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Ich lese den Text und mache ganz kleine Anmerkungen dazu. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte für sich alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner des Reichen Tür Tag für Tag. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reichen Tisch fiel. Das hätte ihn schon genügt, um das zu bekommen, was er braucht. Doch stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren und wahrscheinlich auch die Essensreste vor ihm auf. Der Reiche sah es nicht, bemerkte es nicht, ihn interessierte es nicht, solange es ihn nicht betraf und störte. Es begab sich aber, dass der Arme starb. Und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Jetzt sah er ihn. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Jetzt sieht er ihn, ja. Aber er sieht ihn letztlich doch wieder nur in seinem eigenen Interesse. Immer noch geht es nur um ihn. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Und du hast es ausschließlich für dich verwendet. Du bist immer nur bei dir und deinem Wohlergehen geblieben. Etwas anderes hat dich nie interessiert. Lazarus hat dagegen Böses empfangen, hat viel erlitten vor deiner Tür, unter anderem durch deine Gleichgültigkeit, dadurch, dass du immer nur dich gesehen hast. Nun ist er hierher gerufen worden und wird hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Sie leben also genau in gleicher Weise wie er. Abraham aber sprach: Sie haben Gott und die Propheten. Die sollen sie hören. Die warnen sie. Gott hat ganz klar gezeigt: Leben ist Begegnung, Leben ist Beziehung, Leben ist für und miteinander. Was soll Lazarus ihnen noch Neues erzählen, was sie nicht längst schon wissen und 1000-mal gehört haben? Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Nein. Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht sich nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Lob sei dir, Christus.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Was ist das für eine Geschichte, die wir da gerade gehört haben? Eine Angstmachtgeschichte? Hölle? Unerträgliche Qualen? Flammen? Keine Chance mehr? Ehrlich gesagt, sie gehört nicht zu meinen Lieblingsgeschichten. Aber gerade deswegen möchte ich sie wirklich richtig einordnen können, damit ich nicht in irgendeine Falle tappe durch meinen ja, spontanen oder manchmal vielleicht auch langjährigen Eindruck. Was soll diese Geschichte, wenn sie nicht dazu da ist, Angst zu machen? Und ich bin der Überzeugung, sie ist nicht dazu, Angst zu machen, weil Jesus erzählt sie. Es ist eine Geschichte, die Jesus als Beispielgeschichte erzählt. Wie ein Gleichnis. Und das passt nicht zu ihm, dass er Angst machen will. Geht es dann lapidar darum, festzustellen, also wem es hier auf Erden gut geht, dem wird es dann ausgleichend im Himmelreich schlecht gehen? Und wem es hier schlecht geht, dem wird es da ausgleichend gut gehen? Das wäre ein bisschen zu platt, oder? Das kann es so auch nicht sein. Jesus, und ich denke, das ist schon eindeutig klar, erzählt diese Geschichte, um aufzurütteln, um wach zu machen. Die Frage ist nur, wach wofür? Dafür wach zu sein? Leben ist Begegnung. Leben ist Beziehung. Leben ist mit und füreinander, mit Gott und untereinander. Deswegen war mir das Lied vorhin so wichtig, so kurz und knapp zusammengefasst. Liebe Gott und deinen Nächsten ganz genauso wie dich selbst. Nur so gelingt Leben. In dieser Welt und in der ewigen Gemeinschaft mit Gott auch über unser Leben hinaus. Miteinander und füreinander. In der Geschichte heißt es, wir haben doch die Gebote, wir haben die Worte der Propheten, wir haben das, was im Alten Testament steht. So damals, als Jesus die Geschichte erzählt. Und wir, so wie wir hier sitzen, haben darüber hinaus, und auch die Menschen, die Jesus erlebt haben, haben darüber hinaus das, was Jesus von Gott her gesagt und getan hat, was er nicht nur gelebt hat, sondern ihnen vorgelebt und mit auf den Weg gegeben hat im Neuen Testament. Lukas zum Beispiel in seinem Evangelium, aus dem Lukas 16 ja dieser Text stammt, der erzählt, wie Gott in diese Welt hineingekommen ist durch Jesus, die Weihnachtsgeschichte. Er erzählt, wie Jesus dann, als er wirkt und unterwegs ist, Menschen hilft und sie heilt, in ihrer Not ihnen begegnet, aber wie er auch Menschen, die völlig verkorkst und verdreht leben, in Schuld und Irrtum verloren sind, wie er die zurückruft, zurückliebt. Die Geschichte von Zachäus in Lukas 19 ist da so ein Paradebeispiel dafür. Und in Lukas 15, also ein Kapitel vor unserem Text, hat Jesus gerade erzählt, wie Gott ist. Er hat Gott als guten Hirten dargestellt, der seinen Schafen, das wegrennt, nachgeht. Er hat Gott mit einem liebenden Vater verglichen, wo der Sohn wegläuft und sagt, ja, will nicht mehr. Und der sehnsüchtig auf ihn wartet und ihn, wo er jetzt nach Hause zurückkehrt, mit offenen Armen empfängt. Trotz allem. Das ist die Botschaft. So ist Gott, sagt Jesus. Und so lautet dann eben auch diese liebevolle Einladung, kehrt um und glaubt an die gute Nachricht. Glaubt an die frohe Botschaft, glaubt an das Evangelium, dass Gott auch euch nahe ist in eurer Situation. Das, was ihr gerade seid und habt und braucht und nicht habt und nicht könnt, da ist er da für euch. Will jeden Tag eures Lebens mit euch leben. Und er möchte die Ewigkeit mit euch verbringen. Ja, so endet die Geschichte mit Jesus. Dass Gott durch Jesus alles gibt, sich selbst gibt, für uns stirbt und aufersteht, damit nichts und niemand uns trennen kann von Gott. Kein Leid, kein Tod und eben auch kein Irrweg und keine Schuld. All das ist geschehen. Nur, und das sagt Jesus in der Geschichte sehr deutlich, eins wird nicht geschehen. Dass jeder Einzelne, so nach seinen Vorstellungen, eine Sonderoffenbarung bekommt. Dem einen fliegen die gebratenen Tauben in den Mund, dem anderen erscheint ein Engel, wieder einer anderen dann eben jemand aus dem Totenreich, so wie es hier der Reiche mal eben von Abraham fordert. Nein. Auf gut Deutsch, dieses Wachrütteln Jesu Achtet das nicht gering, was Gott längst getan und gesagt hat? Mehr als einmal, immer wieder und auf unmissverständliche Weise hat er deutlich gemacht, liebe Gott und deinen Nächsten ganz genauso wie dich selbst. Nur, dass manche genau das, was das dann auch in den einzelnen Ausführungen auch noch heißt, gar nicht hören wollen. Sie wollen ihr Ding machen. Und Gott hat bitteschön für ihr Glück und für ihr Wohlergehen, für ihre Wünsche zu sorgen, dass das alles klappt. Und ja, Gott hat für sie da zu sein. Ausschließlich natürlich. Vor allem. Und sie machen ihr Ding. Wie der Reiche. Der Reiche hat in seinem Leben nicht danach gefragt, was ist Gottes Wille. Er hat nicht gebeten, dein Wille geschehe. Nein, er hat nach der Devise gelebt, mein Wille geschehe. Alles andere hat mir und meinen Interessen zu dienen. Oh, das ist mir egal. Alles andere und alle anderen haben Erfüllungsgehilfen für mein Wohlergehen, für mein Glück, für meine Interessen zu sein. Und genau so redet er jetzt Abraham auch in der Geschichte wieder an. Er sieht Lazarus, aber was soll er denn sein? Erfüllungsgehilfe, dass er jetzt in seiner Situation wieder Hilfe erfährt. Dass er in seinem für sich sein. Durch Lazarus wenigstens ein bisschen Linderung erfährt. Ihm ein wenig Gesellschaft leistet. Ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wenigstens ein wenig Gesellschaft in diesem jetzt für sich allein sein. Lazarus hat vorher vor der Tür des Reichen die Hölle auf Erden durchgemacht. In seinem Reich, in seinem Leid, vor des Reichen Tür. Und dem Reichen war es egal. Er sieht ihn nicht, es interessiert ihn nicht. Er sieht aber, wie gut und wie erfüllend es ist, in Gottes Reich, im Bild gesprochen, in Abrahams Schoß zu sein. Aber davon hat er sich selber ausgeschlossen. Ich glaube, dass das die eigentliche Qual ist. Dass er vorher nur für sich selber leben wollte und jetzt in der Ewigkeit für sich selber leben muss, weil es ist das, was er wollte. Für sich zu sein. Die Flammen, die ja die Kunst und die Vorstellung, was Hölle angeht, immer wieder angeregt haben, sind meiner Meinung nach nur ein Bild. Aber ein Bild, ja, ich habe ein anderes gefunden und das würde ich gerne kurz mal erzählen, weil das für mich auch gut in diese Geschichte passt. Es gibt eine kleine Geschichte, wo einer träumt und ein Engel führt ihn im Traum durch Himmel und Hölle. Und sie gehen in die Hölle und es ist schön. Da ist als paradiesische Umgebung eine große, tolle Tafel gedeckt mit Köstlichkeiten aller Art. Und da liegen Bestecke, Gabeln und Löffel, die sind circa 2 Meter lang. Und dann kommen die Leute herein, stürzen sich auf diese Tafel und ächzen und irgendwann stöhnen und weinen sie, weil sie mit diesen langen Dingern gar nicht essen können. Dann führt der Engel den Träumenden in den Himmel. Paradiesische Zustände. Eine große, lange, gedeckte Tafel mit allem möglichen Schönen gedeckt. Übrigens ganz genauso wie da eben in der Hölle. Und auch die Bestecke sind genauso lang. Alles ist eigentlich haargleich. Und die Leute kommen herein, setzen sich und essen voller Freude miteinander, denn sie füttern sich gegenseitig mit den langen Bestecken. Leben ist Begegnung, ist Beziehung, ist mit und füreinander. Jesus macht durch alles, was er sagt und was er tut, immer wieder deutlich, er ringt um jede und jeden Einzelnen. Aber er zwingt niemanden in seine Gemeinschaft hinein, im Leben nicht und auch nicht danach. Und es gehört zur Würde und es gehört zur Ebenbildlichkeit von uns Menschen, zur Ebenbildlichkeit Gottes, dass Gott uns in unserer Antwort ernst nimmt und respektiert. Und das dürfen, das sollen, das können, das müssen wir wissen. Keiner soll verloren werden, aber keiner wird gezwungen. Und wir? Wir haben die gute Nachricht, wir haben das Evangelium von der Liebe und Gnade Gottes, die jedem gilt. Der Reiche wird in der Geschichte, die Jesus erzählt, von Abraham nicht umsonst als Kind, fast zärtlich angesprochen. Und Jesus sagt deutlich, hört diese Einladung. Hört auf Gottes Willen jetzt, wo euch diese Nachricht begegnet, und wacht auf. Denn ob ihr darauf hört und wie ihr dann lebt, das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf der Erde und das hat Auswirkungen ja auch über dieses Leben auf der Erde hinaus. Wenn wir nur leben, gleichgültig gegenüber Gottes Willen und auch gegenüber anderen Menschen, dann hat das Folgen für andere, für uns. Das geht gar nicht anders. Wir kennen das. Und wir beschäftigen uns gerade ganz intensiv damit über unsere persönlichen Dinge hinaus. Wenn wir gleichgültig die Ressourcen unserer Erde nur für uns verbrauchen, egal was wir damit anrichten, Abgase, Plastik, Gifte in die Welt pumpen, dann hat das Auswirkungen und hat das Folgen für uns, für unsere Mitmenschen und auch für unsere Hinterbliebenen, für unsere Nachkommen. Die Verrohung der Sprache, wie mit und übereinander geredet wird, das hat Folgen. Wenn einer sagt, der muss weg und da weiß ich nicht, wie rumschimpft und ein anderer macht es und es wird noch beklatscht, dann sind das Folgen von verrohter Sprache und dem Geist dahinter. Und es zerstört auf gefährlichste Weise unser Miteinander und unser Füreinander in unserer ganzen Gesellschaft und darüber hinaus. Wenn wir uns das Leid der Welt, von anderen Menschen in der Welt, einfach nur vom Leibe halten wollen, um unseren eigenen Wohlstand und unsere eigene Situation zu sichern, aber zugleich die Ressourcen, die Absatzmärkte ganz selbstverständlich von den anderen, von den ärmeren Ländern für uns einnehmen, profitieren davon, dann geht das nicht ohne Ende gut. Es geht scheinbar schon sehr lange gut, aber nicht ohne Ende. Wenn Staaten und Nationen immer mehr und immer lauter schreien, wir zuerst, dann führt das zu Abgrenzung, dann führt das zu Auseinandersetzen, dann führt das irgendwann dazu, dass man sich gegenseitig bekämpft und das nennt man dann dummerweise Krieg und den hat natürlich selbstverständlich keiner gewollt. Und das gilt. Im Kleinen wie im Großen, in der großen Politik und auch in unserem Leben zu Hause, in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Wo Gott und wo andere nur Erfüllungsgehilfen für meine Vorstellung, für mein Glück, für meinen Wohlstand sein sollen und sind. Wo ich an Gott und den Mitmenschen achtlos vorbeilebe, da werde ich ohne Gott auskommen müssen. Sagt man nicht gerne, aber das ist nicht das, was Gott will, sondern das ist dann, was wir wollen. Er kann da nicht mitmachen. Er kann es nicht segnen. Wo ich für mich allein leben will, werde ich für mich allein leben müssen. Und da kann das sehr einsam machen. Sehr viele Menschen, gerade alte Menschen, erleben das oft ohne eigene Schuld und Gott sei es geklagt. Manche haben das genau ein ganzes Leben lang genau gewollt. Für sich sein, für sich alles haben. Und im Alter fangen sie an, ja, die Folgen davon zu spüren. Nur für sich. In der Bibel wird Gottes Zorn, Gottes Gericht ja manchmal genannt. Und für mich ist eine Erkenntnis ganz, ganz wichtig gewesen, wenn ich mir das angucke, an den allermeisten Stellen, wo davon die Rede ist, geht es nicht darum, dass Gott wie so ein HB-Männchen an die Decke geht und wild wütend tobt wie Rumpelstilzchen, sondern es geht darum, beim Zorn und beim Gericht, dass Gott dem Menschen seinem Willen überlässt, den er unbedingt leben will und dann die Folgen auch tragen lässt, wie auf Erden, so im Himmel. Aber Und das finde ich so wichtig, weil dahin zielt diese Geschichte. Wir können es genau andersherum sehen. Das, was wir tun, hat Folgen. Das, wofür wir uns entscheiden, hat Konsequenzen. Wir können für andere zum Segen, wir können für andere zur Lebenshilfe, ja zum Teil sogar zur Rettung werden, wenn wir auf sie sehen, wenn wir sie wahrnehmen, wenn wir Gottes Willen für unser Leben und für ihr Leben ernst nehmen. Liebe Gott und deinen Nächsten ganz genauso wie dich selbst. Dafür wach zu werden, wo es nicht so ist, und dafür dankbar zu werden, wo es so ist, darauf zielt die Geschichte. Und ich habe gedacht, es wäre interessant, das können Sie ja mal zu Hause machen, das werde ich ja heute nicht tun, aber diese Geschichte mal umzudenken. Was wäre denn passiert, wenn der reiche Lazarus gesehen hätte und ihm zur Hilfe, zur Lebenshilfe geworden wäre? Was wäre passiert? Leben ist Begegnung, ist Beziehung, ist Für und Miteinander. Oder es geht an Gott und aneinander vorbei und wird zur Qual. Und wir machen uns und anderen das Leben zur Hölle, in Zeit und Ewigkeit. Wenn ich mir das bewusst mache, dass das aber eine Aufrüttelung ist und eine Einladung und mir das zu Herzen nehme, dann ist diese Geschichte alles andere als eine Angstmache. Dann ist es auch keine platte Feststellung, dass es irgendwann mal einen Ausgleich gibt, sondern es ist eine Einladung zur Umkehr, zur Hinkehr zu Gott. Aber ohne unser Herz, ohne unseren Willen geht es nicht. Gottes erklärtes Ziel ist und bleibt. Das Leben ist, was es sein soll. Begegnung, Beziehung, mit und füreinander, mit Gott und mit den Menschen, in Zeit und Ewigkeit. Wie gut. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Jesus Christus, der uns genau dazu helfen will. Amen.